Sport macht Spaß und er hält fit. Jedenfalls sollte er Spaß machen und uns körperlich in Form bringen. Aber wenn das Training zur täglichen Folter wird, die dem schlaffen Körper aufgezwungen wird, dann verlieren wir schnell die Lust daran. Sport muss spielerisch sein, leicht und ungezwungen. Sonst wird er zum Stress, zum Kampf, zum Krampf. Und dann haben wir schnell die Ausreden, weshalb wir heute mal wieder das Training ausfallen lassen. Zu heiß, zu kalt, zu nass, zu schwach. Doch leider kann man mit einer solchen Einstellung keine Lorbeeren gewinnen. Goldmedaillen, Siegerurkunden und Pokale erhalten ja nur die Ehrgeizigen, die sich täglich quälen. Die letzte Energiereserven mobilisieren, um eine Hundertstelsekunde schneller zu sein als die anderen Spitzenathleten. Da wird Sport auch oft zum Mord. Kein Wunder, wenn manche Leute den englischen Premierminister Winston Churchill zitieren. Er ist ja 91 Jahre alt geworden. Als man ihn fragte, warum er trotz seines hohen Alters immer noch so vital sei, da antwortete er nur: No sports, keinen Sport. Was viele nicht wissen, das war pure Ironie. Denn Sport spielte in Churchills Leben eine große Rolle. Er betrieb 4 Sportarten, war zum Beispiel ein ausgezeichneter und sehr schneller Schwimmer und hat da manche Pokale auch abgeräumt. Natürlich, im hohen Alter hat er keinen Polo mehr gespielt. Es ist aber erwiesen, dass Menschen, die von ihrer Jugendzeit an leicht und locker Freizeitsport betreiben, also sich nicht auspowern wie die Spitzenathleten, sondern leicht und locker Sport treiben und sich dabei auch noch gesund ernähren, dass die meistens sich 10 Jahre jünger fühlen und oft auch so aussehen. Der Apostel Paulus hat die Sportarten seiner Zeit manchmal als Gleichnis benutzt. Bilder und Gleichnisse helfen uns ja, schwierige Bibeltexte leichter zu verstehen. In 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27 beschreibt er sportliche Wettkämpfe, besonders das Laufen und das Boxen. Wenn ihr jetzt den Text vielleicht mitlest in eurer Bibel, ich benutze erst die Lutherbibel und dann gehe ich auch zu anderen Bibelübersetzungen über. 1. Korinther 9, Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, erhält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust wie nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Natürlich war Paulus kein Sportfan. Er will eigentlich nur zeigen, wie Christen leben sollen, was sie für ihren Glauben einsetzen sollen. Dass er sich im Sport auskannte, ist klar. Wahrscheinlich hat er selbst das Gymnasium in Tarsus besucht, wo er nicht nur die griechischen Philosophen studiert hat, sondern auch sehr viel Sport treiben musste. Vielleicht hat er auch einmal selbst im Stadion gesessen, so um die Atmosphäre und die Wettkampfstimmung mitzuerleben. Jedenfalls vergleicht er in Vers 24 das Leben eines Christen mit dem Wettlauf um den damals begehrten Lorbeerkranz. Ihr kennt das doch, übersetzt die Bibelübersetzung Hoffnung für alle, und ersetzt dabei den Lorbeerkranz durch eine Goldmedaille. Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer die Goldmedaille. Lauft so, dass ihr sie gewinnt. Dieses Bild kennen wir ja alle, nicht nur aus den Übertragungen im Fernsehen der Europameisterschaften oder Olympiaden. Fast jeder von uns musste ja schon über die Aschenbahn heizen, um die Pflichtübung des Lehrers abzuleisten oder ja, die Sportnote zu verbessern. Siegerkränze und Medaillen gab es damals ja nicht. Vielleicht eine Urkunde, wenn es um die Bundesjugendspiele ging. Meistens gehen ja alle Läufer ins Ziel, wenn sie nicht vorher aufgegeben haben. Aber auf die hinteren Plätze achtet kaum jemand. Alle schauen auf die Spitzenläufer und schließlich nur noch auf den Sieger. Ihm gilt der Beifall der Massen. Auf ihn richten sich Kameras und Mikrofone. Der zweite und dritte ist schon nicht mehr interessant. Auch wenn er nur eine hundertstel Sekunde zurücklag. Nur der erste ist gefragt. Nur der Sieger wird gefeiert. Nur er steht im Rampenlicht. Was ist schon eine Bronzemedaille? Bronze, das klingt doch schon billig, nicht wahr? Wie müssen sich da die anderen fühlen, die sich genauso jahrelang geschunden und gequält haben, für die sich aber niemand interessiert, nur weil sie ein paar Zentimeter zurücklagen? Dass auch sie das Ziel in einer Spitzenzeit erreicht haben, dass sie überdurchschnittliche Leistung erbracht haben, das nehmen die meisten Zuschauer nicht einmal gelangweilt zur Kenntnis. Sport soll eigentlich Glücksgefühle erzeugen. Aber bei solchen Wettkämpfen, da kann man nur resignieren und depressiv werden. Paulus, wie kannst du einen solchen Sport mit dem Leben eines Christen vergleichen? Viele laufen im Stadion, aber nur einer erhält den Siegeskranz oder die Goldmedaille. Wenn ich mir die vielen Elite-Christen betrachte, bei denen Begeisterung, Freude, Liebe und Glaube aus allen Knopflöchern springen, da muss ich mich fragen, welche Chancen habe ich denn da? Ich, der ich nur durchschnittlich bin oder noch darunter liege, der keine christlichen Glanzleistungen aufweisen kann, der kein Spitzenathlet des Bibelwissens ist, der keine Muskelpakete des Glaubens hat. Lohnt es sich da überhaupt, wenn ich am Start antrete? Was predigst du uns da für ein Christentum? Was malst du uns für einen Glauben vor Augen, Paulus? Da lobe ich mir den Volkslauf. Natürlich auch beim Volkslauf erhalten die Ersten ein Preisgeld oder einen Pokal. Aber hier gilt der Grundsatz, einer ist der Erste, aber alle sind Sieger. Oder wie es hier auf einer Goldmedaille von einem 100-Kilometer-Lauf steht, Ehre für alle, denn jeder ist Sieger. Einer ist der Erste, aber alle sind Sieger. Das könnte doch glatt in der Bibel stehen, nicht wahr? Jesus ist der Erste. Aber alle, die mit ihm durchs Ziel gehen, sind Sieger. Beim Volkslauf kann man ja, ohne sich abzuhetzen und ohne brennende Lunge, die Strecke entlang zockeln. Schließlich ist die Zeit für den Zieleinlauf so großzügig kalkuliert, dass auch Rentner daran teilnehmen können. Und meine Frau und ich sind schon manchmal schon von Weißhaarigen und von 80-Jährigen überholt worden. Und auch der Letzte, der über die Ziellinie wankt, wird von den Zuschauern mit Beifall begrüßt und erhält seine Goldmedaille. Ehre für alle, denn jeder ist Sieger. Da fühlt man sich ja als drittklassiger Läufer auch ermutigt, an den Start anzutreten. Übrigens, die älteste Marathonläuferin ist eine Adventistin. Sie hat mit 93 Jahren, mit 9 Stunden und ein paar Minuten, die 42 Kilometer geschafft. Ist solch ein Volkslauf nicht ein viel besseres Bild für das Leben mit Jesus als ein Wettkampf dieser Spitzenathleten? Christsein soll doch kein Kampf sein, sondern ein Leben voller Mut, Hoffnung, Lebensfreude. Wichtig ist doch nicht, ob ich der Erste oder der Letzte bin, ob ich eine Position in den vorderen Reihen der Gemeinde halten kann oder gar an der Spitze stehe. Wichtig ist nur, dass ich die Ziellinie überlaufe, dass ich nicht aufgebe, dass ich ankomme. Die Wettläufe der Spitzenathleten werden ja von Zeit und Geschwindigkeit bestimmt. Beim Volkslauf dagegen kommt es nur darauf an, dass man nicht aufgibt, dass man durchhält. Genauso geht es beim christlichen Leben auch nicht darum, dass wir vor anderen mit unserem Bibelwissen glänzen können, dass wir theologisch gebildet sind und kluge Kommentare zu Fragen des Glaubens geben können, dass Mitchristen uns vielleicht sogar auf einen Podest heben und ehrfürchtig zu uns aufschauen. Nein, es geht nur darum, dass wir unseren Glauben gegen alle Schwierigkeiten des Alltags durchhalten. dass wir auch in den Durststrecken des Lebens nicht mutlos liegen bleiben, sondern weiter glauben, weiter lieben, weiter hoffen, bis wir das Ziel erreicht haben, das ewige Leben. Wenn wir die Aussage des Apostels hier in 1. Korinther 9 nicht halbblind überfliegen, dann finden wir diesen Gedanken auch bei ihm. Im Stadion, so schreibt er, im Stadion laufen viele, aber nur einer erhält den Siegespreis. Doch dann fährt er fort, sinngemäß fort, lauft so, das heißt ihr alle, dass jeder den Siegeskranz empfängt. Ihr alle also. Man könnte meinen, dass Paulus damit den Volkslauf erfunden hätte. Jeder, der die Ziellinie überläuft, erhält einen Siegerkranz. Ein Kranz, der nicht verwelkt, wie er in Vers 25 andeutet. Heute würde er sagen, eine Goldmedaille, die ihren Wert nicht verliert. Übrigens, wenn ihr in Offenbarung von der Krone lest, da ist genau das Gleiche gemeint wie dieser Lorbeerkranz. Das ewige Leben ist gemeint. Ihr werdet auf der neuen Erde keine Goldkrone mit Edelsteinen tragen müssen, sondern wir haben das ewige Leben als Siegerkranz. Ein Wettkämpfer oder Sportler, so schreibt die Übersetzung Neues Leben, übt strenge Selbstdisziplin. Luther schreibt, enthält sich aller Dinge. Alles, was seinem Körper schädigen könnte, was seine Leistungsfähigkeit mindern könnte, alles, was seine Chancen auf den Sieg beeinträchtigen könnte, wird aus seinem Denken und Leben verbannt. Mag es noch so faszinierend sein, mag es noch so gut schmecken. Sportler haben eben ein Ziel vor Augen, für das sie alles einsetzen. Und dafür üben sie Selbstdisziplin. Paulus nimmt das als Aufhänger. Auch Christen sollen meiden, was ihnen schadet. Damit sie nicht auf der halben Strecke liegen bleiben oder noch kurz vor dem Ziel aufgeben. Meistens denken wir ja da an Rausch- und Suchtmittel, weil ja auch, wie Alkohol und Nikotin, weil ja auch die Spitzensportler davon die Finger lassen. Tatsächlich sind viele Menschen in ihrem Leben oder auch in ihrem Glauben gescheitert, weil sie am Glimmstängel oder an der Flasche hingen. Wenn Jugendliche die Adventgemeinde verlassen, hat das oft auch mit Alkohol und Nikotin zu tun. Außerdem, wie viel körperliches und seelisches Leid, wie viel zerstörte Ehen und Familien gehen doch auf Konto der Suchtmittel. Und ich habe es öfters erlebt, wenn Leute mit 40, 42 Jahren an Lungenkrebs sterben, weil sie geraucht haben, oder mit 45, 48, 50 Jahren eine Leberzirrhose haben und daran elendig sterben, dann weiß ich, dass es wichtig ist, davon die Finger zu lassen. Das Leben ist kurz genug, wir müssen es nicht weiter verkürzen und dafür noch so viel Geld einsetzen. Aber da gibt es noch viel mehr, das uns vom Ziel ablenkt, was unseren Glauben unterhöhlt, unsere Liebe zu Gott zur Asche werden lässt, weil es uns fasziniert, uns packt, unser Denken in Beschlag nimmt, unsere Gefühle steuert und manipuliert. Die modernen Medien lassen uns zum Beispiel vieles tun, haben uns Türen geöffnet, lassen uns Dinge tun, von denen wir vor 30 Jahren nicht einmal träumen konnten. Sie bieten aber auch Gefahren. Von der Manipulation unserer Gehirne bis zur Computersucht. Sie lassen Menschen ihre Lebenszeit in virtuellen Welten, in künstlichen Welten verbringen, egal ob Computer oder Fernseher. Und am wahren Leben vorbeigehen. Und wenn man schon dieses Leben nicht wirklich lebt, wie kann man dann an einem ewigen Leben interessiert sein? Wir haben ein Ziel vor Augen, für das sich zu leben lohnt, möchte Paulus uns sagen. Doch schon hier in Vers 25 kommt es zu einer dramatischen Wende. Der griechische Text sagt es noch viel deutlicher. Jeder, der mit dem Tod kämpft, enthält sich aller Dinge. So heißt es dort wörtlicher übersetzt. Wer mit dem Tod kämpft, war Sport damals doch Mord? Oder will Paulus uns klar machen, das Leben eines Christen ist kein netter Spaziergang. Es ist ein Wettlauf mit dem Tod. Der ist uns auf dem Hacken. Dem laufen wir davon. Neben den griechischen Spielen gab es zur Römerzeit ja auch die Wettkämpfe der Gladiatoren. Auch sie galten als sportliches Ereignis, waren aber stets blutig ernst. Und genau das überträgt Paulus hier auf unser Leben. Es geht nicht darum, dass die Engelwelt uns applaudiert, weil wir unseren Glauben nicht aufgegeben haben, weil wir unser Ziel erreicht haben. Nein, es geht um unser Leben. Es geht um den Sieg über den Tod. Der unvergängliche Siegerkranz, von dem Paulus spricht, ist ja das ewige Leben. Dafür lohnt es sich bestimmt, alles zu meiden, was uns aus der Bahn werfen könnte. Im nächsten Vers wechselt der Apostel das Bild. Er spricht jetzt nicht länger vom Wettläufer, sondern vom Boxer. Ein Boxer muss ja alle Runden durchstehen und darf sich vom Gegner nicht K.O. schlagen lassen. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal geboxt? Aha, haben wir keine hier. Es melden sich auch selten Frauen, wenn man diese Frage mal in der Jugend stellt, sind es meistens dann die Jungs. Man kann ja heute auch im Studio boxen, im Fitnessstudio. Da hängen die Sandsäcke und das nennt man dann Fitnessboxen. Das heißt, man bearbeitet keinen Menschen, sondern einen Sandsack. Und das ist viel anstrengender, als wenn man eine halbe Stunde durch den Wald joggt. Also 10 Minuten am Sandsack. Wer das durchhält und noch voll dabei ist, da muss man sagen, alle Achtung. Der kann auch verstehen, wie es dem Kämpfer im Ring geht. Man kommt schneller aus der Puste, als man denkt. Ein Boxer braucht schon eine sehr gute Kondition, um über die Runden zu kommen. Da werden die Arme schnell schwer, die Muskeln zu Pudding und das Herz rast. Wer ist denn unser Gegner in diesem Boxkampf, von dem Paulus hier spricht? Nein, es ist nicht der Widersacher Gottes. Paulus schreibt vielmehr in Vers 26 und 27, ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn. Die Übersetzung Hoffnung für alle sagt es etwas freier. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich setze mich für diesen Sieg ganz ein und nehme keine Rücksicht auf meinen Körper. Er muss sich meinen Willen fügen. Im griechischen Text wird es sogar noch krasser gesagt. Wir lesen dort, ich schlage meinem Körper ein blaues Auge und führe ihn in die Sklaverei. Paulus ist kein Schattenboxer. Er schlägt keine Löcher in die Luft. Er schlägt sich selbst aufs Auge. Ruft er uns etwa damit zur Selbstgeißelung auf? Bedeutet Christsein doch Askese, Lebensverneinung, Selbstbestrafung, wie es die Kirche im Mittelalter gelehrt hat und wie es manche Ordensleute noch heute betreiben? Glaubt nicht, dass ich das jetzt alles wieder glatt bügle, sodass ihr euch beruhigt zurücklehnen könnt. Ich löse die Spannung nicht auf, nein, ich verstärke sie noch. Denken wir doch mal an den antiken Boxsport. Da wurde ja nicht mit weichen Bandagen gekämpft, mit dick gepolsterten Handschuhen. Man umwickelte vielmehr die Hände und die Unterarme mit Lederriemen. Und bei manchen Kämpfen waren die oberen Lagen mit scharf geschliffenen Messingknöpfen versehen. Da ging es nicht um ein lockeres Spiel der Kräfte. Da ging es um Leben und Tod. Paulus, was hast du mit diesen Worten angerichtet? Wenn man dich ernst nimmt, dann ist es ja vorbei mit einem leicht beschwingten Halleluja-Christentum. Dann ist unser Leben todernst. Dann wird es zum Kampf, zum Krampf. Und wer möchte das schon in unserer Wellness-Gesellschaft, unserer Wohlfühlgesellschaft? Die Leute wollen doch heute keinen Sport mehr treiben. Sie wollen nur noch Wellness haben, Wohlfühloasen aufsuchen, keine Fitnesstempel. Natürlich leuchtet die Begründung des Apostels auch uns ein, warum er so hart mit sich umgeht. Er möchte nicht anderen predigen, sie zum ewigen Leben führen und selbst verloren gehen. Das Ziel nicht erreichen. Der Ausdruck für verworfen werden, den der Apostel hier verwendet, bedeutet genau genommen, dass der Kaiser oder der Leiter der Gladiatorenspiele den Daumen nach unten dreht. Was das bedeutet, wissen wir ja alle. Da brauchen wir keine Sandalenfilme gesehen haben wie Gladiator oder Spartacus. Wenn der Leiter der Spiele oder der Kaiser den Daumen nach unten drehte, dann musste der Verlierer sterben. Paulus möchte also nicht, dass Gott den Daumen nach unten dreht, wenn es um ihn geht, um sein Leben. Deshalb versucht er, sich zu kontrollieren. Da stehen wir nur mit unserem Vorwurf, die Kirche hätte die Idee der Leibfeindlichkeit aus der griechischen Philosophie übernommen. Ist nicht Paulus der Urheber solcher Gedanken? Vielleicht habt ihr das alle schon erlebt. Sprechen wir mit anderen über unseren Glauben, dann wird uns manchmal vorgeworfen, Christsein bedeutet doch Lebensverneinung, Einengung der Freiheit, Verzicht auf Lebensfreude und dafür Leiden. Dann musst du nur noch in die Kirche laufen, Bibel lesen und beten und hast keinen Spaß mehr, ganz platt gesagt. Wer jedoch den christlichen Glauben so darstellt, verzerrt ihn bis zur Unkenntlichkeit. Ja, verkehrt ihn in sein Gegenteil. Gerade der christliche Glaube will zu einem Leben füllen, zum Führen, zum einem füllten Leben. Ein Leben, das von Freiheit, Freude und Frieden bestimmt wird. Ein Leben, das zum ewigen Leben führt. Wer mit Jesus an den Start geht, begnügt sich eben nicht mit einem kurzen Dasein. Der will das Leben wirklich leben. Der ist nicht zufrieden mit ein bisschen Spaß und Glück. Er will dauerhafte Freude. Er will in alle Ewigkeit glücklich sein. Und genau dieses Motiv steckt hinter den Bildern vom Sport und Wettkampf, die Paulus uns hier vor Augen gemalt hat. Nur zu oft hat er erlebt, wie andere in ihrem Glauben zurückfielen und ihn schließlich ganz aufgaben, obwohl sie einen glänzenden Start hatten. Wie ihr Interesse am Ziel, am ewigen Leben, einfach erloschen ist. Er musste erleben, dass diesen Menschen anderes wichtiger geworden war und sie sich mit einem kleinen Glück hier und heute zufrieden gaben. Im nächsten Kapitel zeigt der Apostel, wie auch die Israeliten voller Hoffnung und Freude aus Ägypten aufgebrochen waren. Da herrschte große Begeisterung. Doch schon bald verloren manche von ihnen das Ziel aus den Augen, nämlich ein Leben voll Freiheit im Land Kanaan. Als nicht alles gleich so glatt lief, wie sie es gedacht hatten, wollten viele nach Ägypten zurück, wollten wieder als Sklaven leben. Andere rebellierten gegen Gott, nahmen an Partys teil, bei denen Götzen angebetet wurden. Und sie hatten kein Interesse mehr, zum Volk Gottes zu gehören. Paulus hat für sich daraus gelernt, ein guter Start bedeutet eben nicht, dass man auch das Ziel erreicht. Deshalb spricht er in so starken Bildern davon, dass er alles einsetzt, um Sieger zu werden. Wir dürfen also sein Gleichnis nicht überstrapazieren. Gleichnisse haben meistens nur eine Aussage. Und die lautet bei Paulus: Setzt alles ein, damit ihr das Ziel, das ewige Leben, erreicht. Lasst euch durch nichts davon ablenken. Haltet durch. Gebt nicht auf, kehrt nicht nach Ägypten zurück, wo ihr keine Freiheit hattet und keine Hoffnung. Der Apostel ist also nicht körperfeindlich. Er fordert nicht zum Fasten auf oder zu Selbstgeißelung. Er sagt auch nicht Nein zu Spaß und Lebensfreude. Er möchte uns nur motivieren, in unserem Glauben auf Kurs zu bleiben, nicht aufzugeben, uns nicht ablenken zu lassen. Warum? Weil es um das Leben geht, um unser Leben, um unser ewiges Leben. Was nützt da ein Blitzstart, wenn wir auf halber Strecke aufgeben? Durchhalten bis zum Ziel, ruft Paulus uns mit seinem Gleichnis vom Wettkampfsport zu, und alles meiden, was uns daran hindert. Im Alter von 8 Jahren erlitt Glenn Cunningham schwerste Verbrennung an seinen Beinen durch eine Benzinexplosion. Die Ärzte wollten die Beine amputieren. Doch seine Eltern verweigerten das. Trotzdem glaubte niemand, dass er jemals wieder laufen würde. Den Rest seines Lebens müsse er im Rollstuhl verbringen. Doch der kleine Glenn ließ sich dadurch nicht entmutigen. Nächste Woche, sagte er, nächste Woche werde ich wieder aus meinem Bett aufstehen und ich werde wieder laufen. Und genau das tat er. Nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war, kehrte er auf dem elterlichen Hof zurück. Glenn ließ sich dort zu einem alten Pflug tragen, der im Hof stand. Mit beiden Händen hielt er sich eisern an den Griffen fest und versuchte, seine Beine zu bewegen, obwohl jede Bewegung schmerzte. Die Eltern konnten gar nicht zusehen, wie sich ihr Sohn so quälte. »Lasst mich«, rief er, als sie versuchten, ihm sein Vorhaben auszureden, »lasst mich, ich will wieder das Laufen lernen und ich werde es.« Tag für Tag stand er dort am Pflug, obwohl jeder Schritt schmerzte. Doch das Wunder geschah. Schon bald konnte er wieder gehen, dann langsam traben und schließlich lief er. Und das bestärkte ihn erst recht in seinem Training. »Ich war immer der Überzeugung, dass ich einmal wieder gehen kann.« »Und ich konnte es«, sagte er später. »Nun laufe ich schneller als jemals ein Mensch vor mir.« 1934 schaffte Glenn Cunningham den Weltrekord und lief die Meile, das sind 1,6 Kilometer, in 4 Minuten und 6 Sekunden. Ein Junge mit verbrannten Beinen, die man amputieren wollte. Menschen wie Glenn Cunningham, die nicht aufgeben, die alles einsetzen, um ihr Ziel zu erreichen, die begeistern mich. Und genau darum geht es Paulus in diesem Bibeltext. Der Apostel erwähnt nicht den sogenannten toten Punkt, vielleicht wurde er damals anders genannt. Viele Läufer kennen hier nur einen toten Punkt, der tritt schon bald nach dem Start auf, man kann ihn leicht überwinden. Manche meinen dann, sie hätten es geschafft, das Ziel zu erreichen, das sei jetzt nur noch ein Kinderspiel. Aber es gibt einen zweiten toten Punkt, mit dem die unerfahrenen Läufer nicht rechnen. Beim Marathon kommt er so gewöhnlich zwischen 30 und 40 Kilometer, bei Ultralangstreckenläufen meistens so zwischen 60 und 70 Kilometern. Diesen toten Punkt muss man mal durchlitten haben, um zu wissen, was es heißt, am Ende zu sein. Oder sich so zu fühlen wie Elia, nachdem er etwa 140 Kilometer gelaufen war und dann unter einem Wacholderbaum lag und sterben wollte. Die Füße sind schwerer als Blei, der Kopf ist dumpf und hohl und leer, vor den Augen flimmert es. Jedes Gelenk, jede Muskelfaser schreit nach Ruhe, versucht den Körper zum Aufgeben zu zwingen. Man möchte sich einfach auf den Boden fallen lassen, ob es kalt ist und nass und regnet oder nicht. Trotzdem steigt eine heiße Wut in einem auf. Wut gegen alles und jeden, besonders gegen den Veranstalter, aber auch Wut gegen sich selbst. Wie konnte ich nur so blöd gewesen sein und an den Start antreten? Wovon man vorher geredet hat, wovon man vorher geträumt hat, sogar vor Freunden und Verwandten geprahlt hat, nämlich die Ziellinie zu durchlaufen. Daran denkt man nicht mehr, dafür hat man keine Lust mehr. Sicherlich habt ihr das jetzt auch in Gedanken auf den Lebenslauf des Christen übertragen. Denn auch dort gibt es Zeiten, wo wir keine Kraft mehr haben. Wo alle Lebens- und Glaubensenergie wie erloschen ist. Man kann dann resignieren, ja. Man kann die Gemeinde verlassen. Man kann den Glauben hinwerfen. Man kann aber auch wie Paulus gegen diese Stimmungen angehen. Trotz allem weiter glauben, weiter beten und seinen Weg mit Jesus fortsetzen. Wer beim Laufen den toten Punkt überwindet, also weitergeht, statt sich gehen zu lassen, der merkt plötzlich, wie neue Kräfte aufsteigen. Der Veranstalter hat ja auch Posten aufgestellt. Sie ermutigen die Läufer, sie versorgen sie mit Powerriegeln, mit Energiegetränken. Und so geht es langsam, aber sicher wieder vorwärts. Die Läufer fassen neuen Mut. Genauso ist es auch für uns wichtig, dass wir alle Hilfe in Anspruch nehmen, wenn wir mal geistlich durchhängen. Dass wir uns Menschen suchen, die uns ermutigen können. Dass wir uns von Gott die Kraft des Heiligen Geistes schenken lassen, damit wir wieder auf die Beine kommen. Damit wir wieder auf das Ziel schauen und auf den, der schon erreicht hat, Jesus Christus. Je näher das Ziel bei einem Langstreckenlauf kommt, desto größere Spannung und Freude erfasst den Läufer. Jetzt weiß er, er wird es schaffen. Er wird das Ziel erreichen. Und wenn er auch nur auf einem Bein reinhumpelt. Endlich taucht die Zielgerade auf. Die Zuschauer klatschen Beifall, rufen dem Läufer zu. Plötzlich sind alle Schmerzen wie vergessen. Leicht und locker geht es über die letzten Meter und dann durchs Ziel. Eine unbeschreibliche Freude erfasst den Läufer und treibt auch den harten Typen das Wasser in die Augen. Man hat es geschafft. Das Ziel ist erreicht. Ehre für jeden. Denn alle sind Sieger. Ich wünsche uns allen diese Freude, wenn wir bei Jesu Zweiten kommen, die Ziellinie durchlaufen, wenn wir aus der Hand unseres Erlösers den Siegerkranz empfangen, das ewige Leben. Es lohnt sich also, nicht aufzugeben, sondern weiter zu glauben, weiter zu lieben und weiter zu hoffen.